Quis custodiet, ipsus custodes? Wer überwacht die Wächter? Auf demokratische Staaten übertragen bedeutet dieses alte lateinische Sprichwort die Forderung nach einer legitimierenden Kontrolle staatlicher Gewalt. Das heißt, eine unabhängige Überwachung der Polizei, um diejenigen, die zu Unrecht verfolgt werden, eine Möglichkeit geben, sich zu wehren. Ein Grundsatz, der einleuchtend und logisch scheint, der vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dem EU-Kommissar für Menschenrechte nach bestimmten Kriterien von seinen Mitgliedstaaten gefordert wird und der von vielen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt wurde, nicht so von Deutschland. Opfer dieser fehlenden Überwachung sind insbesondere migrantisierte Menschen, da diese oft weniger Möglichkeiten haben, die wenigen juristischen Mittel auszuschöpfen, die es gibt. Und da sie durch Racial Profiling oder polizeiliches Erfahrungswissen, wie es im Fachterminus heißt, besonders oft in den Fokus der Ermittlungen und Kontrollen geraten. Der folgende Bericht stammt aus dem Radio-Feature Täter in Uniform vom SWR. Er erzählt den Fall von Hagashvili, dessen Name geändert wurde, weil er nach Jahren gerichtlicher Auseinandersetzung nicht noch mehr Probleme kriegen möchte. Hagashvili wird eines Tages von seinem Sohn angerufen, der ihm erzählt, dass er von einem Mann geschlagen wurde. Der Taxifahrer verständigt sofort die Polizei und fährt zu seinem Sohn. Dort angekommen ist die Polizei schon wegen einem anderen Fall vor Ort. Jedoch eskaliert die Lage schnell, als die Einsatzkräfte ihn wegschicken wollen. Er aber darauf besteht, dass der Täter zumindest kontrolliert wird.
Und dann kam der Polizeibeamte, der mich geschoben hat. Und er hat meinen Kopf hochgehoben, er hat mit meinem Nase gespielt. Gefällt dir das? Und jetzt gefällt dir das? Ich habe gesagt, Sie können kein Polizeibeamter sein. Sie können kein Polizeibeamter sein. Ich zeig dir, hat er gesagt, wie ich Polizeibeamter bin. Dann ist er weggegangen. Dann kam er mit einem Handschuh, hat meinen Kopf gehoben und da waren auch mindestens 3 Polizeibeamte noch da. Hat meinen Kopf hochgehoben, hintereinander, Schläge. Direkt mein Gesicht. Also mindestens 6-7 Schläge. Und dann hat mein Kopf direkt hat geblutet, direkt schnell gedrückt. Ich konnte nicht atmen. Hat wieder hochgehoben. Und gefällt dir jetzt, hat er gesagt? Wenn dir nicht gefällt, dann fahr nach Hause. Hier ist deutscher Boden. Wenn dir das nicht gefällt, dann fahr nach Hause. Hat geblutet. Und hochgehoben so, jetzt gefällt dir? Und jetzt weißt du, was für einer bin? Polizist. So. Und er hat auch so gelacht.
Und Ihr Sohn hat zugeguckt?
Hat zugeguckt und geweint, geschrien. Nicht nur er, der war auch Zivilisten. Dann, er hat doch nicht gemacht. Er hat doch nicht gemacht, was machen Sie? Das habe ich immer gehört. Die haben die ganze Straße gesperrt, komplett mit Polizisten, damit die nicht sehen. Dann kam ein großer Wagen, also großer Einsatzwagen so ungefähr. Der hat mich so wiedergezogen, hochgezogen und reingeschmissen, Auto geschmissen und Polizei gefahren.
Hagashvili erleidet mehrere Frakturen und kann erst nach einigen Tagen das Krankenhaus verlassen. Er klagt gegen die Polizistin, jedoch wird er mit Gegenklagen wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und mit Schmerzensgeldforderungen überzogen. Nach Jahren der Prozessführung ist er finanziell ruiniert, gewinnt jedoch die letzten Prozesse gegen ihn, weil sich die beschuldigten Polizeibeamten vor Gericht in Widersprüche verstricken. Folgen hat das für diese jedoch nicht. AnwältInnen raten bei ungerechtfertigter Polizeigewalt eher davon abzuklagen. Warum das so ist, dazu die Amnesty International Völkerrechtsexpertin Maria Scharlau und der Kriminologe und Ex-Polizist Martin Herrnkind.
Wir haben jetzt den Paragraphen 114 StGB, tätlicher Angriff gegen Polizisten. Und da ist sogar die Mindeststrafe schon eine Freiheitsstrafe. Und wenn die Gegenanzeige jetzt in Zukunft dann oft schon gleich wegen tätlichem Angriff erfolgt, dann werden sich die Leute das einfach noch mehr überlegen. Es gibt nur in einem kleinen Bruchteil der Verfahren dann am Ende auch eine Anklage. Natürlich werden noch weniger Polizisten auch verurteilt. Nicht jede Anklage führt hier zu einer Verurteilung. Als Beispiel in Berlin wurden 2016 386 Verfahren wegen Körperverletzung im Amt eingeleitet und es kam zu einer Verurteilung. Und man muss dazu sagen, diese Zahlen der Verfahren und der Anzeigen, wenn man die hätte, sind auch nur bedingt aussagekräftig, da wir von einem sehr großen Dunkelfeld ausgehen. Das Risiko, eine Gegenanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu bekommen. Das Risiko ist sehr groß. Das ist schon fast ein Automatismus.
Also es gibt viele beschwerdeschwache Menschen, die erstatten keine Anzeige. Und es gibt darüber hinaus eine ganze Reihe von Menschen, die erstatten auf Anraten ihres Rechtsanwaltes keine Anzeige, weil es keine Aussicht auf Erfolg hat, weil sie keine Zeugen haben, weil die Beweissituation ungünstig ist. Das heißt, wir wissen in der Kriminologie, dass ein hohes Dunkelfeld hier zu vermuten ist. Dazu müsste man eine Dunkelfelduntersuchung durchführen und die scheuen die Innenministerium wie der Teufel das Weihwasser. Es gibt keine Untersuchung, weil die Polizei der Forschung der Kriminologie die Türen verschließt. Da wird schlicht und einfach den Kriminologen der Zugang, der Feldzugang, der Forschungszugang verwehrt.
Dieses große Dunkelfeld besteht nicht zuletzt deshalb, weil ein CSU-geführtes Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer diese Studien über Jahre verschleppt hat. Im politischen Aufruhr rund um die Ermordung George Floyds durch einen amerikanischen Polizisten musste Seehofer seinen Widerstand schließlich zumindest teilweise aufgeben. 2020 wurde eine Langzeitstudie in Auftrag gegeben, die sich mit der Motivation von Gewaltausübung im Polizeialltag beschäftigt. Wie breit der strukturelle Rassismus letztendlich verbreitet ist, ist ohne eine entsprechende Studienlage nicht sicher zu beantworten. Dass er jedoch da ist, steht außer Zweifel. Nur hoch anonymisiert war ein Polizist bereit, mit dem SWR für Täter in Uniform zu sprechen. Auch er hat große Angst vor Konsequenzen, sollte seine Identität bekannt werden.
Diese Dinge stimmen, die passieren. Und Rassismus ist weit verbreitet. Da fallen Worte wie Kanacke, Ziegenficker, weil es kommt ja nichts zurück. Ja? Die brauchen keine Angst davor zu haben, dass da einer mal Beschwerde führt. Da wird auch vor Kollegen mit Migrationshintergrund nicht Halt gemacht. Es fällt mir schwer, das so zu sagen, aber das ist fast Standard. Das ist leider völlig normal.
Kamen Sie selbst schon mal mit illegaler Polizeigewalt in Berührung?
Ich habe das in jeder Station, die ich bei der Polizei durchlaufen habe, erlebt, dass Leute verprügelt wurden, Bürger angegriffen wurden, völlig unverhältnismäßig.
Und wie oft haben Sie es erlebt?
Unzählige Male. Bei Demonstrationen, bei Großeinsätzen mit unübersichtlicher Gemengelage und bei Migranten und welchen mit Migrationshintergrund. Da kommt ja selten was zurück, ja. Also die Dunkelziffer ist da enorm groß.
Aber warum werden diese Vorfälle von den KollegInnen der TäterInnen gedeckt? Warum traut sich dieser Polizist nur anonymisiert über die Vorfälle zu sprechen? Dazu wieder der Kriminologe Martin Hernkind.
Die meisten meiner Interviewpartner wollten hoch anonymisiert auftreten. Einige hatten sehr große Angst. Eine ganze Reihe von potenziellen Interviewpartnern habe ich letztendlich nicht überreden können, mit mir zu kooperieren, weil die Angst zu groß war. Zwei meiner Interviewpartner bekamen vom Landeskriminalamt Schutzmaßnahmen, weil man sie als gefährdete Person eingeschätzt hatte. Bei einem Beamten sind beim Privatauto Vorkehrungen gegen Autobomben getroffen worden. Dieser Beamte hatte einen kleinen Sohn, der auf dem Postwege vergiftete Süßigkeiten zugesandt bekam. Einer der Beamten, die vor einem Untersuchungsausschuss und der Staatsanwaltschaft gegen diverse Kollegen ausgesagt hatte, der bekam regelmäßig Morddrohungen. Das waren die etwas heftigeren Bedrohungspotenzial, was ich von meinen Interviewpartnern erzählt bekam. Die eher alltäglichen Dinge sind so das, was man so landläufig als Mobbing bezeichnet. Ich kenne keinen Fall, wo ich sagen würde, das ist normal gelaufen. Das nennen einige Sozialwissenschaftler Doxa, die Regeln, die einfach unausgesprochen gelten. Und dass man Kollegen nicht verrät, das ist eine sehr starke Regel.
Ja, der ist auch sehr, sehr wichtig bei der Polizei. Man muss sich auf seine Partner hundertprozentig verlassen können. Man geht ja auch in Gefahrensituationen. Ich meine, es gibt ja auch Übergriffe von außen auf Polizisten. Deshalb wird dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch gezielt aufgebaut und ständig bestärkt. Und damit lebt sich's auch eigentlich sehr gut. Da will man dabei sein. Aber gleichzeitig schafft man damit eben auch diese Abschottungstendenzen. Und eins ist dann, egal wo, überall gleich. Kommen Vorwürfe gegen die Polizei, werden die ungeprüft erstmal negiert. Nein, das ist haltlos. Das stimmt nicht. Das ist unwahr. Punkt. Das funktioniert bis auf höchste politische Ebene.
Wenn ihr, wie auch immer, euch als Polizisten zu erkennen gebt, dann verstoßt ihr gegen das Dienstrecht, gegen das Beamtenrecht. Und mit dieser Argumentation sind Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Und es gab auch Strafanzeigen wegen Beleidigung, weil Beamte, die gesagt haben, dass Fälle illegaler Gewalt nicht selten vorkommen, als Ansehensschädiger bezeichnet worden sind. Und da sind dann Strafanzeigen wegen Beleidigung erstattet worden.
Es existiert also ein Chorgeist und ein berufsbegründeter Gruppenzusammenhalt innerhalb der Polizei, der auch in der Organisationsstruktur vertreten ist und bis ins jeweilige Landesinnenministerium hinaufreicht. Wer dagegen aufbegehrt, wird durch Mobbing und Disziplinarverfahren kleingehalten. Nach außen hin wird die Polizei hingegen jeden vermeintlichen Angriff verteidigt. Gegen eine solche Konstellation ist eine erfolgreiche Klage kaum möglich, wie die sehr geringe Zahl an tatsächlichen Anzeigen und die noch geringere Zahl an Verurteilungen von PolizeibeamtInnen zeigt. Fällt eine Person durch eine nicht weiße Hautfarbe oder Gesichtszüge dann noch in den besonderen Fokus von rassistischen PolizeibeamtInnen, sind diese ihnen oft schutzlos ausgeliefert.
Denen ist egal, wie viel Summe ihr macht, ob ihr Trappen seid oder ob ihr einen Uniplatz habt. Mit dieser Farbe stehst du automatisch unter Verdacht. Und wer das nicht rafft, verschwendet unnötig Platz. Mein Vater sagte, ganz egal wie sanft sie schlagen, gib ihm nie die andere Wange. Mandela tat und war fast 3 Jahrzehnte lang gefangen. Ich bin gepolt, um bei Sirenenlicht zu bangen. Also red nicht, wenn du nicht verstehst, weswegen ich so handle.
Der folgende Bericht stammt aus der Dokumentation ID Without Color von Ricardo Valzecchi aus dem Jahr 2013. Hintergrund dieser Dokumentation war ein Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz, das 2012 die Personenkontrolle aufgrund von Hautfarbe durch die Bundespolizei für zulässig erklärte. Noch im selben Jahr wurde das Urteil revidiert, jedoch beklagten die BeamtInnen darauf hin, dass sie dadurch ihr Erfahrungswissen nicht weiter einsetzen könnten. Diese Einschätzung lässt durchblicken, wie etabliert und normal rassistische Methoden in der Polizeiarbeit bis dahin offiziell waren. Das Opfer, das seine Erfahrung teilt, ist ein mittelgroßer junger Mann dunkler Hautfarbe. Seine Identität wird von den Filmemachenden geschützt. Sein Gesicht ist nicht zu erkennen.
17.30 Uhr war. Ich habe Termin gehabt, eine Wohnungsberechtigung. Und plötzlich klingelt Telefon. Als ich Telefon rangegangen bin, 2 Leute kommen von hinten und brutal auf den Boden geworfen. Richtig gedruckt, ich kann nicht atmen, ich habe geschrien.
Er denkt, er wird von Neonazis angegriffen.
Auf dem Boden war ich 10 Minuten oder für mich war lang, ich weiß nicht wie lange. Dann hat Kette reingemacht, deshalb habe ich, in diesem Moment habe ich gedacht, die sind Polizisten.
Es wird Verstärkung gerufen. Der Mann wird geschlagen, der Mann wird am Boden gehalten. Das Knie des Polizisten ist auf seinem Rücken. Er bekommt keine Luft. Er hat Todesangst. Er hat Angst zu ersticken.
Dann mit der Kette haben sie mich hochgehoben und Auto genommen. Personal geprüft, haben sie meine Tasche alles gesucht. Sie haben mich bei mir lustig gemacht. Ich habe immer nur ruhig geblieben. Dann einer hat meinen Ausweis geholt, geprüft, er hat sauber gesagt.
Später kommt heraus, dass es einen Süßwarendiebstahl gegeben hat in der Nähe. Und die Beamtinnen haben über Funkspruch irgendein Täterprofil bekommen. Der Täter war unbekannt. Es wurde nur gesagt, ein Mann wahrscheinlich hat hier irgendwo in der Nähe einen Süßwarenladen überfallen. Die Polizisten denken, er ist dieser Mann. Der Mann fragt die Polizisten, ist es normal, dass ihr einen Menschen einfach angreift, ihn schlagt, ohne ihm zu sagen, warum? Und die Polizisten antworten, ja, das ist normal. Wir haben jemanden gesucht, du hast hier gestanden, telefoniert, hast uns angeschaut und das war verdächtig.
Ich wollte weggehen von Deutschland. Ich habe Angst gehabt. Ganze Monat habe ich diese Angst verfolgt mich und ich kann nicht schlafen und so.
Dieser Bericht, wie auch die Erfahrung von Hagashvili, zeigen die rassistische Motivation der Gewalt, die die Opfer erfahren. Diese Gewalt hat zum Teil schwerwiegende Folgen. Dafür, dass es das Problem rassistisch motivierte Polizeigewalt offiziell bis vor kurzem nicht gegeben hat, gibt es sehr viele Beratungsstellen für Betroffene. Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, kurz COP, Reach Out, Victim Veto, Les Micras, um nur einige zu nennen. Dort wird versucht, den Opfern sowohl juristisch als auch mit den teils schweren psychischen Folgeschäden zu helfen, die die Gewalt verursacht. Auch der folgende O-Ton stammt aus der Dokumentation ID Without Color und besucht eine solche Beratungsstelle.
Ich habe zurzeit eine Gruppe, die ich betreue, die sind von 5 bis 10 Mann stark. Es sind alles Jungs, die haben bis auf einen alle einen Migrationshintergrund aus dem libanesisch-palästinensischen Bereich und sind hier im Kiez unterwegs. Vor wenigen Monaten sind sie während einer Taxifahrt überfallen worden, in dem Sinne von Polizisten, sehr stark verprügelt worden und mit auf die Gesa genommen. Der Taxifahrer hat Anzeige erstattet bei der Polizei dann und ein Passant hat die ganze Sache gefilmt. Diese Jugendlichen wollten aber eigentlich mit einer Anzeige nichts zu tun haben, da sie der Meinung sind, dass ja ihnen sowieso keiner helfen wird, weil sie sind immer die Täter, egal was sie machen, weil sie haben schwarze Haare, sind Moslems und wohnen in Neukölln.
Wenn bei der Ermittlungsbehörden, auch bei der Hilfesystem, ein Bild im Kopf entstehen, dass Menschen in diese fiktive ethnische Gruppe Eigenschaften haben, wie Aggressivität oder dass die besonders kriminell sein könnte, führt das natürlich auch dazu, dass es sehr schwierig ist für den Individuum, sich auch Hilfe zu suchen, Hilfe zu bekommen.
Der eine Jugendliche hat über Monate posttraumatische Belastungssymptome gezeigt, also war eigentlich kaum mehr auf der Straße, hatte Angst. Jedes Mal, wenn er zur Schule wollte, war es eine Riesenüberwindung für ihn, weil es direkt am Abschnitt vorbei ging, also wo die Polizeistation war. Und wir mussten dann mit ihm so alternative Wege finden, wie er in die Schule kommt. Der hat sich dann auch mit uns zusammen psychologische Betreuung gesucht, weil er eigentlich Albträume hatte, der hat Schlafstörungen gehabt, der hat plötzliche Weinattacken gehabt, die Eltern waren noch völlig am Ende mit den Nerven.
Der Tod George Floyds und die daraufhin aufkeimende Debatte um Polizeigewalt hat auch in Deutschland ihre Spuren hinterlassen. Zumindest wurde 2020 eine Studie zur Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten in Auftrag gegeben. Aber keine Rassismusstudie. Die Begründung des damaligen Bundesinnenministers Horst Seehofer: Die halten ja für uns den Kopf hin und deshalb gibt es jetzt keine Studie, die sich gegen die Polizei mit Unterstellungen oder Vorwürfen richtet. Studienleiterin Anja Schiemann betont aber die Unabhängigkeit und sagt: Die Forschung ist ergebnisoffen. Wir machen keine Studie, um Herrn Seehofer zu gefallen. Wie sich die wechselnde Regierung und eine neue SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf die Arbeit und den Ausgang der Studie auswirkt, bleibt abzuwarten. Erste Ergebnisse werden 2023 erwartet. Und vielleicht ändert sich damit zu einem gewissen Grad die Forschungsgrundlage in Bezug auf rassistische Polizeigewalt. Vielleicht wird dadurch eine neue Studie angestoßen, die das Problem noch klarer darlegt. Und vielleicht werden dadurch irgendwann die verkrusteten Strukturen der Polizei langsam aufgebrochen und zum Besseren gewandelt. Vielleicht wird es irgendwann eine unabhängige Beschwerdestelle für die Opfer von Polizeigewalt, insbesondere von rassistischer Polizeigewalt, geben.
Und der Bulle tut so, als wäre es unpersönlich, obwohl er der Großvater von 2 gesunden, dunklen Babys ist und nur aufgrund des Faktes ein Mädchen auf Dschungelpenis steht, fast alles unternehmen wird, um uns das Heim zu zahlen und du dich fragst, ob du wirklich verweigerst, weil du weißt, dass du mit dem Gramm in der Tasche eine von 2 Möglichkeiten hast. Entweder küsst du die Mozerhaube vom Streifenwagen oder guckst, wie weit dich deine Beine tragen. Lauf!